In einem Jahr wird es richtige Probleme geben, überhaupt zu erkennen, was ist hier noch real und was ist fake. Und von daher haben wir wirklich ein Problem. Und ich glaube, dass wir kurz davor sind zu sagen, wow, das kriegen wir nicht mehr auf die Kette.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. Ich bin Fanny Rosenberg, Redakteurin bei DUB Unternehmer. Und wir sprechen heute darüber, was Social Selling Farms, das Bremspedal und die Fake Events miteinander zu tun haben. Diese Folge, die wird so ein bisschen anders als das, was ihr normalerweise von uns kennt. Normalerweise picken wir uns ja hier immer im Podcast ein Thema heraus und das besprechen wir dann mit einem Experten. Diese Folge wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, denn wir fassen heute das Wissen zusammen, das uns entgegengeschwappt ist auf dem Festival, das unser Medienhaus, die Deutsche Unternehmerplattform, geschmissen hat. Unter anderem mit ganz bekannten und spannenden Köpfen wie Yuval Noah Harari, der uns ein Exklusivinterview für das Festival gegeben hat. Auch dabei der ehemalige Außenminister der USA, Mike Pompeo, oder auch der Tech-Blogger Sascha Pallenberg. Es war eine richtig große Veranstaltung. Da sind 6.000 BesucherInnen zusammengekommen in Berlin auf dem Big Bang KI Festival 2024. Stattgefunden hat es in Berlin-Kreuzberg. Wir waren da auf dem Gelände von Spindler und Klatt und auch gegenüber auf der Heeresbäckerei. Und aufgetreten sind da auf 4 Bühnen über 200 SpeakerInnen. Die kamen aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Medien, Kultur, Gesundheitswissen. Und die Keynotes, die Masterclasses, die sie da gegeben haben, die standen unter der großen Klammer künstliche Intelligenz. Ganz besonders unter dem Gesichtspunkt, wie man KI-Technologien zielführend einführen kann in Unternehmen. Es ging über 2 Tage hinweg. Es war wirklich sehr intensiv. Die SpeakerInnen haben da ihr Wissen vermittelt. Und ich möchte heute ganz besonders spannende, verblüffende, auch denkanstoßgebende Aussagen zusammenfassen, die wir da zum Thema KI aufgeschnappt haben. Es soll für euch aber nicht nur so ein Rückblick sein, es soll auch ein Ausblick ins nächste Jahr sein. Da sind wir nämlich wieder in der Planung in Berlin, auch wieder im September. Und da würden wir euch jetzt schon sehr gerne einladen. Wir verschenken also in dieser Folge für das Big Bang KI Festival 2025 Gutscheine, VIP-Tickets in dem Sinne, also mit so ein bisschen Schnickschnack noch dran, ne? Unter anderem Gutscheine für unseren Food Truck, da gab es wirklich leckeres Essen in diesem Jahr. Und die ersten 10 HörerInnen, die sich melden unter podcast@jdb.de, haben dieses VIP-Paket sicher. Bevor wir mit der Folge starten, kommt hier auch noch ein kleiner Gruß vom Gastgeber des Festivals, von Jens de Boer.
Liebe Fanny, ganz ehrlich, als Veranstalter erlebt man viele Höhen und Tiefen. Inklusive so mancher schlafloser Nacht. Das kannst du mir glauben. Zum Glück hat der gigantische Erfolg des Festivals für alles entschädigt. Ich bin wirklich glücklich, dass wir mit über 6.000 Gästen komplett ausverkauft waren und das Feedback alle meine Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Einfach der Wahnsinn, was nach Berlin passiert ist. Für den Erfolg von Europas größtem KI-Festival, tja, was war dafür eigentlich ausschlaggebend? Für mich waren es eigentlich 2 Dinge. Erstens, wir hatten über 200 Top-Speaker, darunter absolute Highlights, wie der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo oder Yuval Harari. Der Vordenker hat bei uns seinen Weltbestseller Nexus vorgestellt. Es war einfach Wahnsinn. Zweitens, tja, das Thema KI ist ein absoluter Megatrend. Größer als die Erfindung von Strom oder auch die Erfindung der Dampfmaschine. Das alles wird uns doch täglich bewusster. Das Leben verändert sich und damit wächst automatisch das Bedürfnis nach mehr Orientierung und das Interesse an unserem KI-Festival. Man will verstehen, was sich da gerade verändert. Und 2024 sind wir mit dem Big Bang KI-Festival also quasi auf einem Megatrend aufgesprungen und haben eine, wie ich finde, sensationelle Generalprobe hingelegt. Tja, und nächstes Jahr feiern wir dann eine gigantische Premiere direkt vor den Bundestagswahlen am 10. und 11. September 2025. Und ihr alle seid dabei. Wir verlosen 10 VIP-Tickets. Schreibt mir einfach unter podcast@jdb.de und dann sehen wir uns nächstes Jahr in Berlin. Versprochen.
Genau, das war Jens de Boer, der Inhaber unseres Medienhauses, der Gastgeber des Big Bang KI Festivals. Ihr könnt also im nächsten Jahr mit dabei sein. Und wir kommen jetzt aber erstmal dazu, welche Aussagen vom diesjährigen Festival so richtig spannend waren, viel Stoff gegeben haben, um interessante Debatten in Gang zu setzen, was künstliche Intelligenz mit unserer Gesellschaft macht und auch noch machen wird. Wir konnten natürlich unter den vielen SpeakerInnen in dieser Folge wirklich nur einen Bruchteil wiedergeben. Ich habe mich jetzt für drei spannende Talks entschieden und bin sehr gespannt auch auf eure Rückmeldung zu deren Aussagen und hoffe und freue mich da schon auf einen Austausch und euren Input. Also schreibt da gerne eure Kommentare. Wir fangen an mit dem Mann, der zwar Historiker ist, aber dabei einer der großen Vordenker unserer Zeit, mit dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari. Bekannt geworden ist er mit Büchern wie Eine kurze Geschichte der Menschheit oder Homo Deus, ist zum richtigen internationalen Bestsellerautor damit geworden und jetzt gerade um die Ecke gekommen mit seinem neuen Buch Nexus. Und darin verknüpft er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auch wieder. Und hier untersucht Harari die Evolution von Informationsnetzwerken. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sperrig, also er erklärt, wie wir von der frühen Menschheitsgeschichte an bis zur Gegenwart, wie sich unsere Gesellschaften geformt haben, wie es wichtig war, dass wir darin Macht kontrolliert haben, und zeigt dann auf, dass wir jetzt im digitalen Zeitalter, also wie wir hier soziale Identitäten formen, wie durch Algorithmen Informationen manipuliert werden können und warnt eben auch vor diesen Risiken, also die Risiken von Desinformationen, von KI-Systemen, die menschliche Voreingenommenheit ausnutzen können und tatsächlich, und da geht's so ein bisschen in die Dystopie, sogar die Macht haben, die Demokratie zu unterminieren, soziale Unruhen hervorzurufen. Also er zeigt insgesamt in seinem Buch, wie groß die Wichtigkeit von Information ist, sowohl für die Aufrechterhaltung, aber natürlich auch für die Schwächung von Gesellschaften. Für das Big Bang KI Festival hat Harari uns ein Exklusivinterview gegeben. Das hatten wir aber vor dem Festival in Tel Aviv per Video aufgenommen. Und in dem Gespräch fand ich so wahnsinnig faszinierend, dass Harari zwar das immense Potenzial sieht von künstlicher Intelligenz, aber ganz deutlich gewarnt hat, dass wir bei dieser Technologie gerade voll aufs Gas gehen, ohne dass wir vorher gelernt haben, wo die Bremse ist.
You know, when they teach you how to drive a car, the first thing you learn, at least this is the first thing they taught me, is how to press the brakes. Only then they teach you how to press the accelerator. With AI, we are learning to press the accelerator before the brakes. We are developing this at a very fast rate without having a robust mechanism to ensure that it remains under our control and that we can hit the brakes if something goes wrong.
Also Harari hat hier gesagt, dass wir beim Autofahren ja auch erstmal lernen, wie man die Bremse bedient, bevor man lernt, wie wir Gas geben. Aber wir treten gerade voll aufs Gas, ohne dass wir einen Mechanismus haben, um die Bremse zu finden, wenn was falsch läuft. Und das ist besonders gefährlich, weil KI-Technologien so ganz anders sind als alle anderen Erfindungen der Vergangenheit, die uns als Menschheit vorangebracht haben.
It's the first technology in history which can make decisions by itself and can create new ideas by itself. Therefore, it's not a tool, it's an agent, it's an independent agent, and as such, it can escape our control and potentially even enslave or annihilate us.
Genau, der große und gefährliche Unterschied ist, laut Harari, dass ab jetzt etwas erschaffen wurde, das selbstständige Entscheidungen treffen kann. Also wir haben nicht mehr ein Werkzeug wie frühere Erfindungen. Wir haben einen unabhängigen Akteur und ein unabhängiger Akteur kann natürlich auch unserer Kontrolle entgleiten. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, kann uns sogar versklaven oder vernichten. Er spricht viel von selbstkorrigierenden Maßnahmen. Er sagt, selbstkorrigierende Maßnahmen haben uns als Menschheit seit Anbeginn der Zeit immer am Leben gehalten. Ein Beispiel ist, dass wir als Kinder gelernt haben zu laufen. Wir hatten vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung von unserer Familie, aber wir haben das ja selbst gelernt, indem wir es probiert haben. Wir sind dann hingefallen, haben gelernt, okay, so funktioniert es nicht. Wir müssen da unser Verhalten irgendwie korrigieren, anpassen und es nochmal auf eine andere Art probieren. Das sind selbstkorrigierende Maßnahmen. Er erklärt auch nochmal, wie wichtig das ist anhand des Beispiels von Wahlen. Also er führt aus, dass Wahlen als Mechanismus der Demokratie darauf basieren, dass eine Gesellschaft, eine Partei oder eine Person wählt, um das Land zu führen. Bis wir dann vielleicht erkennen, oh nee, diese Wahl war aber schlecht, wir müssen was anderes machen, wir müssen eine andere Entscheidung treffen. Und das funktioniert, weil es Gewaltenteilung gibt. Ohne diese allerdings, und das kennen wir natürlich aus autoritären, aus totalitären Systemen, ohne Gewaltenteilung kann es eben passieren, dass ein erwählter Machthaber alle Hebel in Bewegung setzt, um Wahlen zu manipulieren, um politische Gegner mundtot zu machen, um die Medien zu übernehmen und damit die Meinung von WählerInnen zu kontrollieren. Das heißt, wir brauchen zusätzlich zum demokratischen Akt des Wählens die zusätzliche Gewaltenteilung wie ein oberstes Gericht, wie die freie Presse als selbstkorrigierende Maßnahme. Und dann kommt er eben auf die entscheidende Frage, haben wir eigentlich selbstkorrigierende Maßnahmen für KI?
Do we have any self-correcting mechanisms for AI? Because it is bound to make mistakes, very big mistakes. And how can we correct the mistakes of AI if it's an alien intelligence that we do not understand?
Denn, so hat Harari gesagt, die wird Fehler machen. Sie wird unweigerlich Fehler machen, und zwar sehr große Fehler. Und wie können wir diese korrigieren, wenn es sich doch um eine fremdartige Intelligenz handelt, die wir gar nicht vollständig verstehen? Harari gibt anschließend auch zu bedenken, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass überall auf der Welt gerade der demokratische Diskurs zusammenbricht. In seinem Land, in Israel, dann auch in den USA, in Brasilien, in einigen europäischen Ländern. Und er sagt, das ist so seltsam. Wir haben die fortschrittlichste Informationstechnologie in der Geschichte der Menschheit, aber wir verlieren gleichzeitig als Menschen die Fähigkeit, miteinander zu sprechen und eine vernünftige Konversation zu führen.
Nobody understands fully why it's happening, but the suspicion is that the new information technology that we are inventing is undermining the democratic conversation, which is the most basic self-correcting mechanism of democratic societies. If we can't talk with each other, then democracy collapses, and the only thing that can survive in such an atmosphere is either a dictatorship or a civil war.
Da hat er gesagt, das versteht so keiner genau, warum das passiert, aber man vermutet, dass die neuartige Informationstechnologie, die wir erfinden, unseren demokratischen Diskurs untergräbt. Und dieser ist der grundlegendste selbstkorrigierende Mechanismus, den wir haben als demokratische Gesellschaft. Wenn wir nicht miteinander reden können, dann bricht die Demokratie zusammen. Und das, was dann noch bleibt, was dann noch überleben kann in einer solchen Atmosphäre, ist entweder eine Diktatur oder ein Bürgerkrieg. Interessant in dem Zusammenhang ist auch die Aussage von Harari, dass KI-Technologien, also nicht menschliche, fremdartige Intelligenz, jetzt auf einmal Kultur erschafft und die Unternehmen, die nämlich die Anbieter dieser generativen KI-Tools sind, plötzlich neben wirtschaftlicher und politischer eben auch ganz viel kulturellen Einfluss haben. Nur ist das Problem, dass wir natürlich Menschen wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg nicht gewählt haben, um die Welt zu kontrollieren. Und ein zusätzliches Problem ist, dass diese Macht nur in wenigen Ländern angesiedelt ist und das eben insbesondere in den USA und China.
After many decades in which we saw the collapse of empires and the creation of a more equal international, not fully equal, of course, but more equal international arena, we are potentially going into a new imperial age in which a few countries and a few corporations control the economy and the culture and therefore also the politics of most of the world.
Hier hat er gesagt, nach vielen Jahrzehnten, in denen wir den Zusammenbruch von Großreichen erlebt haben und eine zwar nicht gleichberechtigte, aber gleichberechtigtere internationale Arena geschaffen haben, steuern wir nun wieder auf ein imperialistisches Zeitalter zu. Also ein Zeitalter, in dem einige wenige Länder und einige wenige Konzerne die Wirtschaft, die Kultur und damit auch die Politik des größten Teils der Welt kontrollieren. Auf die Frage, wer momentan international noch am besten diesen Herausforderungen dieser technologischen Revolution begegnet, nennt Harari dann die Länder Estland und Taiwan und zu einem bestimmten Grad auch die Ukraine.
Two countries which are often cited are Estonia and Taiwan and also Ukraine to some extent, because they had to deal with a lot of, you know, these new digital warfare and cyber attacks and managed to deal with them very effectively. So I think it's a good idea for Germans, for Americans, for people to go to the Ukrainian government, to the Estonian government, to the government in Taipei, and ask them for advice about how did you do it? What kind of methods did you learn to resist these kinds of manipulations and pressures?
Hier hat er gesagt, diese Länder, die mussten nämlich mit der neuen digitalen Kriegsführung fertig werden, Cyberattacken abwehren. Und für Deutsche, für Amerikaner, also für Menschen generell, wäre es eine gute Idee, zur ukrainischen, estnischen oder taiwanesischen Regierung zu gehen und um Rat zu fragen. Also wie haben Sie das gemacht? Welche Methoden haben Sie sich angeeignet, um dieser Art von Manipulation und von Druck zu widerstehen? Zuletzt hatte Harari auch noch ganz konkrete Überlegungen in Bezug auf die Angst, dass KI-Technologien uns Menschen irgendwann arbeitslos machen. Das ist ja auch ein wirklich viel diskutiertes Thema. Er hat gesagt, bei der rasenden Entwicklung von KI-Technologien ist es schwer, überhaupt nur weiter als 2 oder 3 Jahre in die Zukunft zu blicken, geschweige denn eben vorauszusagen, welche Berufe in 20 Jahren gefragt sein werden.
Develop a plethora of skills. And especially invest in motor skills and social skills, not just in cognitive skills. The type of jobs that require only cognitive skills, like financial investment, this is the easiest jobs to automate. Anything that has to do with also social interaction and also with motor activity, this is much harder. It demands the type of things that AI at present is not very good at.
Aber sein Rat ist dann dabei immer doch noch, sich nicht auf etwas Begrenztes zu beschränken, sondern sich auf weit gefasste Tätigkeiten zu konzentrieren. Er hat gesagt, entwickle eine Palette an Fähigkeiten, investiere vor allem in motorische und soziale Fähigkeiten und nicht nur in kognitive Berufe. Also Berufe, die nur kognitive Fähigkeiten erfordern, zum Beispiel im Bereich von Finanzinvestitionen, die sind einfach am leichtesten automatisierbar. Und alles, was mit sozialer Interaktion, mit motorischer Aktivität zu tun hat, das ist einfach schwieriger, weil die KI-Technologien derzeit zumindest noch nicht gut darin sind. Als Beispiel nennt er dann auch noch etwas aus der Medizin, dass die Arbeit von Krankenpflegern in gewisser Weise etwas sicherer sein könnten als die von Ärzten, die sich jetzt vielleicht nur mit Daten beschäftigen. Also wo es dann um die Mustererkennung in den Daten geht, das kann man durch KI-Technologien leicht automatisieren. Aber ein Krankenpfleger, eine Krankenpflegerin, die einem Verwundeten den Verband wechselt oder einem Kind, das gerade weint, eine Spritze geben muss, dafür braucht man eben soziale und motorische Fähigkeiten. Und die lassen sich nicht automatisieren so leicht. Also es war ein unglaublich spannendes Interview mit Yuval Noah Harari vom Big Bang KI Festival. Mehr zu dem Interview lest ihr auch bei uns in der aktuellen Ausgabe des Magazins DUB Unternehmer. Und damit kommen wir dann aus Israel nach Taiwan, wo mittlerweile seit 15 Jahren der bekannte Tech-Blogger Sascha Pallenberg lebt. Er ist Tech-Journalist, er ist Digitalexperte, hat eine sehr große Reichweite. Bekannt geworden, und das sagt dem einen oder anderen vielleicht auch noch was, ist er durch die Gründung des Blogs Mobile Geeks. Da hat er dann für viele Jahre hinweg die neuesten Trends und Innovationen der Technologiebranche erklärt. Er hat dann auf dem Panel Talk auch gesagt, er hat für eine kurze Zeit dann noch auf die dunkle Seite gewechselt. Also er ist in die Industrie gegangen, hatte ab 2017 für 4 Jahre Daimler beraten als Head of Digital Transformation. Und er ist für das Big Bang KI Festival nach Berlin gekommen und hat da einen richtig coolen Panel Talk gehalten zu den Chancen, aber auch den Risiken. Und das hat Sascha dann selbst so gesagt, den Risiken ordentlich Bockmist zu machen mit künstlicher Intelligenz. Es ging ganz besonders darum, was Algorithmen alles anstellen, was eben durch KI-Tools erst kürzlich dazugekommen ist. Da gibt es auch definitiv eine Schnittmenge zu dem, wovor Harari gewarnt hat, welche Macht auf einmal diese Tools oder generative KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT oder Midjourney haben, welche Macht Informationen an uns NutzerInnen auch weiterzugeben.
Im Grunde genommen ist es damit auch das Thema dieses kleinen Vortrags hier, dass ich fundamental davon ausgehe, dass der Like-Button die Wurzel allen Übels ist im Netz.
Genau, er erklärt auch, was er damit meint, also warum ist jetzt der Like-Button die Wurzel allen Übels. Er zeigt anschließend ein Video, da ist eine chinesische Klickfarm zu sehen. Also da sitzen ganz viele Leute jeweils vor einem Bildschirm und über diesem Bildschirm hängen, es sieht aus wie so kleine Fotos, das sind dann aber Handys und diese Handys sind alle mit diesem einen Bildschirm verbunden. Das ist eine Klickfarm, da kann man Klicks kaufen. Und er sagt dann aber auch, das, was wir da sehen, das ist schon 10 Jahre alt. Es sieht mittlerweile ganz anders aus.
Über 50% des Internet-Traffics war schon vor 10 Jahren fake. Könnt ihr euch vorstellen, wie das heute aussieht? Und die machen eine ganze Menge Geld damit.
Dann geht Sascha dazu über, ein Video aus unserer Zeit zu zeigen, also aus der Jetztzeit aus Indonesien. Und da sieht man auch einen großen Raum, der ist so abgeteilt in kleine Parzellen. Und da sitzen dann auch überall Menschen vor Kameras mit ihren Ringlichtern.
Was ihr da gesehen habt, ist eine klassische Social Selling Farm. Also dreistöckiges Gebäude, packt möglichst viele, viele Menschen rein, die dann live in Streams, ob es auf TikTok oder ob es auf Instagram oder ob es auf YouTube ist, Dinge verkaufen.
So, von da wird es dann immer extremer. Er zeigt dann ein Video aus Shanghai, also das sind immer ganz kurze Clips, ne, wo Hunderte von TikTokern so richtig Ellbogen an Ellbogen sitzen, unter einer Brücke auf dem Fußboden, aber gestriegelt und geschminkt vor dem Ringlicht.
Die chinesische Variante von TikTok hat auch eine gewisse Geolocation-Trigger. Die sitzen alle unter dieser Brücke in Shanghai. Warum? Weil die in einem Viertel ist mit einem höheren durchschnittlichen Einkommen. Das heißt entsprechend, die App erkennt, oh, die ist ja jetzt hier in dem Viertel unterwegs und möchte die und die Produkte zeigen. Dann pushen wir das mal entsprechend nach vorne.
Genau, und Pallenberg sagt, ein wirkliches Problem wird es, wenn solche Algorithmen auf Modellen basieren, die von anderen Menschen entwickelt wurden und dementsprechend Vorurteile mit sich bringen, die dann von den KI-Tools weitergegeben werden. Er zeigt dann ein Video, das von Midjourney erstellt wurde, also eine Software, die mit KI-Technologien visuelle Kunst herstellt, Bilder, Videos. Und zeigt anhand dieses Videos die Macht und die Gefahren von sogenannten Representational Harms, also Schäden, die entstehen durch falsche, durch Stereotype, durch diskriminierende Darstellungen von Personen oder auch Gruppen, die einfach bestehende Vorurteile verstärken und eben in der Vergangenheit ganz besonders oft vorgekommen sind in Werbung und in Film und jetzt eben auch neu in KI-Modellen. Dieses Video hatte das US-amerikanische Medienportal BuzzFeed in Auftrag gegeben für eine ihrer Bilderstrecken. Die haben einen Artikel geschrieben, der heißt übersetzt, was KI denkt, wie eine Barbie-Puppe auf der ganzen Welt aussehen könnte. Also sie haben bei Midjourney den Prompt gestellt, Bilder zu erstellen von einer Barbie-Puppe aus 195 verschiedenen Ländern. Und das war wirklich, ja, beängstigend, hat eine riesengroße Debatte ins Rollen gebracht über Rassismus durch KI-Tools, weil Midjourney das tatsächlich geschafft hat, mit jedem einzelnen Bild jedes einzelne Land zu diskriminieren. Erstmal gab es sehr viel Colorism, also die Diskriminierung durch den Hautton, denn in Ländern, in denen Menschen tendenziell eine dunklere Hautfarbe haben, hatte die Barbie-Puppe wiederum eine ganz helle Hautfarbe, was einfach vermittelt, dass helle Haut das gängige Schönheitsideal ist. Das vermittelt, dass helle Haut bevorzugt wird gegenüber einer dunklen Haut. Extrem waren auch die Darstellungen der Puppen aus dem Südsudan. Die hatte der Bildgenerator nämlich ausgestattet mit einem pinken Kopftuch und noch einem Sturmgewehr. Und auch relativ bitter war die deutsche Barbie-Puppe, die hatte Midjourney in so eine SS-ähnliche Uniform gesteckt. Das ist krass, hat Pallenberg auch gesagt, aber das ist eben ein Resultat von Algorithmen. Denn wenn wir Menschen im Internet ganz besonders eine bestimmte Suchanfrage starten, gehen dann auf die Bildersuche und schauen nach deutschen Uniformen, dann kommt eben am Schluss so eine Geschichte wie die mit der Barbie-Puppe raus. Sascha zeigt anschließend auch, wie raffiniert zum Beispiel mittlerweile Filter geworden sind. Also er zeigt Videos von wirklich verstörten Frauen, die sich gerade mit einem Filter filmen, um anschließend dann diesen Filter auszumachen und ihr eigentliches, ihr ungeschminktes Gesicht zu zeigen, das überhaupt keine Ähnlichkeit mehr hat zu diesen InfluencerInnen-Modepuppengesicht, das man vorher sehen konnte. Und damit kommt er dann eben zum springenden Punkt.
Wir müssen begreifen, in welcher technologischen Entwicklung wir unterwegs sind. Jetzt sind wir einfach in einer Welt unterwegs, in der wir uns über Natural Language Interaction mit Maschinen auseinandersetzen können. Wir können ganz anders mit Maschinen reden und Maschinen können uns multimodale Modelle, als ihr ChatGPT vor 2 Jahren zum allerersten Mal ausprobiert habt. Wir haben alle gedacht, wow, das ist schon irre abgefahren. Jetzt können die Dinger aber auch sehen und die Dinger können hören. Und das ist alles innerhalb von 2 Jahren passiert. Von daher, wenn euch irgendjemand erzählen möchte, ich weiß, was in 3 oder 4 Jahren los ist, einfach Bullshit.
Und das fand ich super interessant, dass jemand, der sich so intensiv auseinandersetzt mit den neuesten technologischen Entwicklungen, sagt, dass wir mittlerweile eine Welt erschaffen haben, in der KI-Technologien sich so rasend schnell entwickeln, dass es gar nicht mehr möglich ist, vorauszusagen, was sich in 3 bis 4 Jahren verändert haben könnte.
Wir haben wirklich ein riesengroßes Problem, denn das macht natürlich auch etwas mit uns und der Art und Weise, wie wir digitale Inhalte und wie wir das Netz erfahren und erleben.
Damit geht er dazu über, dass wir eine Welt erschaffen haben, in der wir auch bald gar nicht mehr so genau wissen, worauf wir selbst vertrauen können. Er zeigt ein Video von Deepfakes, in dem der ehemalige US-Präsident Donald Trump mit einer Waffe zu sehen ist und da an der Tür klingelt. In der nächsten Szene steht er dann vor einem großen Regal an Perücken und setzt die irgendwie auf. Man sieht dann auch noch US-Präsident Joe Biden im Rollstuhl, wie er eine Geisel bedroht mit einer Waffe in der Hand. Oder unter anderem auch Hillary Clinton, die gerade dabei ist, ein Safe auszurauben.
Natürlich wisst ihr alle, dass es fake ist. Jetzt noch, ja? In einem Jahr wird es richtige Probleme geben, überhaupt zu erkennen, was ist hier noch real und was ist fake. Und von daher haben wir wirklich ein Problem. Und ich glaube, dass wir kurz davor sind zu sagen, wow, das kriegen wir nicht mehr auf die Kette.
Ja, Pallenberg zufolge werden wir uns also bald nicht mehr fragen müssen, ist das jetzt ein Inhalt, der eventuell von einer KI-Maschine erstellt wurde, sondern gibt es einen Human Proof, also ist das, wir brauchen einen Menschennachweis, ist dieser Inhalt überhaupt von einem Menschen erstellt worden? Wir leben, sagt Pallenberg, in einer Welt, in der wir in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie zuvor einen solchen Zuwachs gehabt haben an Computing Performance. Also er sagt, wir sind jetzt in einer Welt von KI und Nvidia. Nvidia ist einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren, von Chipsätzen. Die Nvidia-Plattform, die wird unter anderem fürs autonome Fahren eingesetzt. Unter anderem eingesetzt, um KI-Modelle wie Midjourney zu trainieren. Und die Rechenperformance dieser Nvidia-Plattform hat sich in den letzten 10 Jahren zwischen verneun- und verzehntausendfacht. Und dazu hat dann Sascha sehr schön gesagt.
Das bietet natürlich eine ganze Menge Chancen, aber das bietet natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, viel, viel Bockmist zu bauen. Und ich hoffe, ein paar habt ihr davon gesehen. Bei all dem Hype, und das ist eigentlich kein Hype, ne? AI is here to stay, in jeglicher Form. Bei all dieser Entwicklung seid euch bitte sicher, dass letztendlich es auch noch wichtig ist, dass Menschen dahinter stehen.
Genau. Sascha Pallenberg war sehr begeistert vom Big Bang KI Festival, von dem großen Interesse und hatte aber noch folgenden Appell ans Publikum.
Ich bin extrem begeistert zu sehen, was hier auf dem Big Bang Festival passiert. Ich bin nicht ansatzweise davon ausgegangen, dass im Mittelstand in Deutschland so viel Interesse dafür besteht. Das heißt, mir gibt das natürlich auch eine ganze Menge Hoffnung, dass wir die Möglichkeit haben, Potenziale von AI für euch alle, für uns und für den Standort auch entsprechend auszunutzen. Aber wie gesagt, macht das bitte bewusst.
Genau, also ein wirklich toller Vortrag von Tech-Blogger Sascha Pallenberg. auf dem Big Bang KI Festival 2024 in Berlin. Und damit schreiten wir dann voran zum dritten Vortrag, den ich ausgesucht habe, weil ich glaube, dass er sehr spannend ist und auch gut passt und auch sehr, sehr aktuell ist hinsichtlich des Ereignisses, das bevorsteht am 5. November, wenn die US-Präsidentschaftswahlen stattfinden. Da geht es ja auch wirklich um einiges. Auf der Bühne des Big Bang KI Festivals stand auch der Kampagnen- und Strategieberater Julius van der Laar. Der hat im US-Wahlkampf Barack Obama unterstützt. Und heute berät er viele verschiedene politische Organisationen, NGOs, Unternehmen in der Entwicklung von Kampagnen. Er kommentiert und analysiert politische Geschehnisse für Medien wie zum Beispiel die ARD, ZDF oder den Deutschlandfunk und hält auch viele Seminare, Workshops und Vorträge zu Themen wie digitales Campaigning oder politische Kommunikation. Wir können mit diesem Gespräch auch an das vorige anknüpfen. Pallenberg hatte ja in seinem Vortrag Videos gezeigt von Deepfakes, die US-PolitikerInnen zeigen wie Donald Trump, Joe Biden oder Hillary Clinton. Und im Gespräch mit van der Laar ging es auch darum, welche Auswirkungen KI im Wahlkampf und auf die Wahlentscheidung haben kann. Van der Laar ist der Meinung, dass wir 2024 schon einen richtigen KI-Wahlkampf hatten. Er erwähnt zum Beispiel den Vorfall, den es gab im US-Wahlkampf im Bundesstaat Massachusetts.
Es ist der Vorwahlkampf. Joe Biden steht auf dem Stimmzettel. Und in Amerika gibt es was, das nennt sich Robocalls, also automatisierte Anrufe. Dein Telefon klingelt, du nimmst ab und dann kommt eben die Stimme von Barack Obama. Hey, this is Barack Obama. I just wanted to check if you have decided who you're going to be voting for. Ne? Oder in dem Fall war es halt eben Joe Biden. Wo dir Joe Biden sagt, übrigens, geh nicht zur Wahl. Geh nicht zur Wahl, Moment, warum? Ne? Und die Aussage war eben, dass die Wahl, die Vorwahl nicht wirklich zählt, sondern es geht natürlich um die Hauptwahl im November und die Leute sollen eben daraufhin warten. Klar, es war eine mit KI gebastelte Stimme von Joe Biden, die einfach nur zur Demobilisierung funktionieren sollte.
Letztlich sollen, so van der Laar, durch diese Robocalls mit Deepfakes von Joe Biden, soll kein Unterschied gemacht worden sein in der Wahl, in dieser Vorwahl. Aber dieser Vorfall hat einfach ganz deutlich gezeigt, was möglich ist. Und es ist schon ganz klar, dass dieser Wahlkampf noch viel schlimmer als der letzte sehr knapp werden wird. Also es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass über den Vorsprung von entweder Donald Trump oder Kamala Harris nur wenige tausend Stimmen entscheiden werden.
Letztes Mal war der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage 44.000 Stimmen. Und jetzt stelle ich mir halt einfach nur vor, ne? Du hast sämtliche Datenpunkte. Jeder einzelne Wähler, sowohl die Trump-Kampagne als auch die Kamala Harris-Kampagne, hat bis zu 20.000 Datenpunkte je Wähler. Du überlegst dir genau, wie tickst du? Ne? Was sind die Punkte, bei denen ich nochmal bei dir drücken muss? Auf welche Anzeigen hast du geklickt? Welche Videos hast du geliked? Was ist deine E-Mail-Adresse, deine Handynummer? Ne? Sagen wir, du bist Hardcore-Kamala-Harris-Unterstützer. Die Trump-Kampagne weiß natürlich viel über dich. Und weiß auch, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirst du wählen gehen für Kamala Harris. Da unten sitzt deine beste Freundin. Ne? Du bist im Bundesstaat Georgia. Es ist jetzt irgendwie 17 Uhr. In einer Stunde schließt das Wahllokal. Jetzt kommt plötzlich Trump und schickt dir eine SMS von deiner besten Freundin und sagt, ey, ich hatte einen Platten. Ich bin etwa eine halbe Stunde außerhalb von Atlanta, Georgia. Kannst du nicht kommen und mir helfen? Es ist eine Voice-Nachricht. Deine Stimme wurde einmal geklont. Du warst schon in 10 Podcasts. Insofern, mir reichen ein paar Sekunden, um deine Stimme zu klonen. Du als bester Freund sagst natürlich, ich helfe natürlich. Fährst raus, Wahllokale schließen, du kommst zurück, kannst nicht mehr wählen gehen. Das muss man ja nur 11.000 Mal machen, wenn es genauso knapp sein sollte wie letztes Mal. Und schon ist die Wahl geflippt.
Und wenn man sich dann eben noch überlegt, dass es noch viele tausende unentschiedene WählerInnen gibt, liegt der Gedanke auch nicht fern, dass man versucht, diese irgendwie doch mit der einen oder anderen Botschaft zu manipulieren. Er verweist dann auch nochmal auf 2016, auf Cambridge Analytica. Damals hatte man ja auch beim US-Wahlkampf durch den Einsatz von Datenanalysen, von gezielten Wähleransprachen durch KI-Algorithmen versucht, die WählerInnen zu manipulieren. Man hatte damals die Daten von Millionen von Facebook-Nutzern gesammelt und analysiert, auch ohne deren Zustimmung, und hatte dann auf Basis dieser Daten, oder also das Unternehmen Cambridge Analytica hatte auf Basis dieser Daten Profile erstellt, maßgeschneiderte Profile, die Nachrichten gesendet haben, Bilder, kleine Videos und die waren emotional alle sehr aufgeladen mit politischen Botschaften, genau, an verschiedene Wählergruppen. Und diese Botschaften waren aber auch oft sehr irreführend. Man wollte hier also mit personalisierten Kampagnen die politischen Ansichten von WählerInnen beeinflussen. Man wollte Unsicherheiten verstärken. Man wollte auch tatsächlich in den besonders umkämpften Bundesstaaten vom Wählen richtig abhalten. Und damals, so Vandelaar, gab es ja noch nicht mal die KI-Tools, die wir jetzt haben.
Welche Armee von Kreativen soll denn all diese Bilder produziert haben? Und wenn du jetzt natürlich ChatGPT mit dazu nimmst, sämtliche Tools, die uns jetzt plötzlich zur Verfügung stehen, kannst du natürlich sagen, es sind nicht mehr 5.000, 10.000 Kreative, die jetzt auch noch die Images, die Texte dazu schreiben müssen, sondern du nimmst all die Daten, du nimmst das Psychogramm, wie du es mit ChatGPT gemacht hast und sagst jetzt, ey, bau mir genau diese Anzeigen, schalte die, optimiere die. Und ich glaube, mit einem Wahlkampfbudget, von wenn wir alles zusammennehmen, der amerikanische Wahlkampf kostet 16 Milliarden Dollar, ja, wenn wir Präsidentschaftswahlen, Gouverneurswahlen, Senatswahlen zusammenzählen, ich glaube, da ist genug Ressourcen dabei, es ist das Know-how dabei, das eben auch so in diesen Wahlkampf noch eingegriffen werden kann.
Ja, eine weitere Sorge hinsichtlich der Manipulation von Wahlen sind dann die sogenannten Deepfake-Events. Ein Beispiel dafür ist, dass am Tag der Wahlen, am 5. November in den USA, kurz bevor die Wahllokale schließen, ein Video kursiert. Und dieses Video zeigt einen Vorfall in Texas. Darauf sieht man Einwanderer, die gerade dabei sind, Schulen zu plündern. Oder es zeigt ein Video von einem Mann, der in direkter Nähe zum Wahllokal um sich schießt. Und das bedeutet ja für WählerInnen zum Beispiel, dass sie sich dazu entscheiden könnten, lieber zu Hause zu bleiben und nicht ins Wahllokal zu gehen, weil es einfach gefährlich ist. Die Videos, die kursieren in den sozialen Medien. Es gibt schon Pressemitteilungen. Also für JournalistInnen geht es ja auch oft um Schnelligkeit, um schnell zu reagieren. Sie hauen diese Inhalte erstmal raus und es stellt sich später raus, das war ein Fake-Video. Es wurde von einer generativen KI erstellt. Aber bis man das weiß, sind die Wahllokale schon geschlossen und das Video hat vielleicht viele WählerInnen erreicht und eventuell auch deren Meinung beeinflusst. Das heißt, es ist etwas, was man wirklich schwer verhindern kann. Aber nach all den Gefahren, die Vandelaar hier aufgezeigt hat, bleibt er dann zum Glück auch etwas optimistisch.
Und ich erinnere mich so an diesen Wahlkampf 2008, als Obama auf die Bühne gekommen ist und Leute inspiriert hat, ne? So irgendwie eine Botschaft von Hope and Change. Und ich weiß, dass sich das jetzt so ein bisschen nostalgisch anhört. Ja. Vielleicht auch ein Ticken naiv. Aber ich glaube schon, dass wenn du jemanden siehst, wie er auf der Bühne steht und authentisch connected, ne, da frage ich mich immer, A, kann das die KI wirklich so in diesem Ausmaß hinbekommen? Und B, werden wir vielleicht nicht auch ein bisschen smarter mit der Zeit? Ne, als, ganz ehrlich, als dieser Schuss auf Trump gefallen ist, wie viele hier im Raum dachten, Moment, ist es wirklich so passiert oder war es nicht möglicherweise ein Fake? Ne? Und ich glaube, wir werden halt auch, je nachdem, wie viel Zeit vergeht, klüger und klüger und vor allem auch vorsichtiger.
Genau, und damit möchte ich dann gerne diese Folge beenden. Denn, um es auch mal ein bisschen erbaulich wieder zu sein, obwohl Harari, Pallenberg und Vandelaar auch wirklich düstere Szenarien aufgeworfen haben, was KI-Technologien in der Zukunft mit unserer Gesellschaft alles anstellen können, haben sie alle gleichzeitig aber auch hervorgehoben, dass es enorme Chancen gibt, die diese Technologien für uns bedeuten. Und jeder Einzelne hat ja wirklich auf seine Art festgestellt, dass mehr künstliche Intelligenztechnologien gleichzeitig auch mehr Menschlichkeit bedeutet, weil wir uns darüber bewusst werden, was uns abgrenzt von KI-Technologien, wo unsere Stärken sind, wo die menschlichen Fähigkeiten sind und dass natürlich nicht nur die KI-Technologien sich immer weiterentwickeln, immer besser, immer raffinierter werden, immer ausgeklügelter, sondern dass wir ja auch diese selbstkorrigierenden Maßnahmen uns irgendwie in die Wiege gelegt sind. Also wir werden als Menschen nachjustieren und regulieren. Genau, das waren einige der Highlights vom Big Bang KI Festival 2024 in Berlin. Geht sehr gerne nochmal auf unsere Seite bigbangfestival.de und schaut euch da mal um. Da gibt es wirklich viele spannende Sachen zu sehen. Und wenn ihr im nächsten Jahr gerne live dabei sein wollt, wenn wieder viele bekannte und spannende Köpfe zusammenkommen und wer weiß, was sich in diesem einen Jahr bis dann schon wieder alles getan hat, dann schickt uns jetzt eine Mail an podcast@jdb.de und die ersten 10 HörerInnen, die bekommen dann ein richtig schönes VIP-Ticket. Damit sage ich dann für heute Tschüss. Vielen lieben Dank für euer Interesse, dafür, dass ihr uns ein bisschen eurer Zeit geschenkt habt, indem ihr die Folge angehört habt. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir sprechen in der nächsten Folge darüber, wie wir zur 4-Tages-Woche kommen durch den klugen Einsatz von KI-Tools. Also seid da sehr gerne dabei. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage Tschüss.